Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 19. März 2021, gleich dem 29. Eswan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie. Dann geht es weiter mit einem weiteren Beitrag mit dem Titel Ein Ex-Gegner Assads über IS in Syrien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif, US-Wirtschaftsterrorismus und Druck konnte eiserne Widerstandsfähigkeit der Iraner nicht berechnen. Iran, Saudi-Arabien nimmt Kooperationsrat des Persischen Golfes als Geisel. Hezbollah-Chef warnt, bestimmte Gruppen versuchen im Libanon einen Bürgerkrieg auszulösen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif, US-Wirtschaftsterrorismus und Druck konnte eiserne Widerstandsfähigkeit der Iraner nicht brechen. Der Wirtschaftsterrorismus der Vereinigten Staaten, den der frühere US-Präsident Donald Trump im Rahmen seiner Politik des Maximaldrucks gegen Teheran gestartet hat, habe es laut dem iranischen Außenminister nicht geschafft, die iranische Nation in die Knie zu zwingen. Mohammad Javad Zarif machte die Bemerkungen in einer Videobotschaft zum Beginn des iranischen Neujahrs Nowruz, das am Sonntag beginnen wird. Im vergangenen Jahr haben wir erneut unsere eiserne Widerstandsfähigkeit bewiesen, von der Bekämpfung des wirtschaftlichen Terrorismus, der auf unseren Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten abzielte, um uns in die Knie zu zwingen, bis hin zum Widerstand gegenüber einem modernen Staatsterroristen, der die Pioniere unserer Verteidigung und unseres wissenschaftlichen Fortschritts ermordet hat, und all dies inmitten der tödlichsten Pandemie, die die Menschheit seit einem Jahrhundert gesehen hat, sagte Zarif. An anderer Stelle in seiner Botschaft sagte Zarif mit Bezugnahme auf den Druckausübungen seitens der USA, »Wir Iraner haben nicht nur überlebt, sondern wir sind stärker und entschlossener als je zuvor geworden, um über unser eigenes Schicksal zu entscheiden.« Der Top-Diplomat sagte, die Iraner hätten ungerechtes Leiden in großem Umfang ertragen müssen, aber trotz der Not scheinen die Zukunftsaussichten des Landes vielversprechend. Die iranische Wirtschaft ist gegen wirtschaftlichen Zwangsausübungen von außen immun geworden und obwohl der größte Teil der Weltwirtschaft zerstört wurde, haben wir die Rezession offiziell überwunden, wobei innovative Start-ups und Industrieproduktion unser Wachstum anführen, erklärte er. Zarif bemerkte weiter, dass Iran nicht mehr nur auf Öl angewiesen ist, um seine Wirtschaft zu betreiben, und drückte die Hoffnung auf eine Ausweitung der Beziehungen Teherans zu seinen Nachbarn und anderen Nationen aus, indem es sich auf die nationalen Humanressourcen des Landes stützt. Da das Überwinden von Covid-19 näher rückt, haben wir, so Gott will, die Chance, eine andere Welt aufzubauen, sagte er und fügte hinzu, wir alle sollten diese Gelegenheit nutzen und eine neue Ära hervorbringen. Iran. Saudi-Arabien nimmt Kooperationsrat des Persischen Golfes als Geisel. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat am Donnerstagabend in Reaktion auf die Abschlusserklärung der letzten Außenministersitzung der Mitglieder des Kooperationsrates des Persischen Golfes erklärt, das saudische Regime habe den Kooperationsrat des Persischen Golfes als Geisel genommen und fördere mit seinen destruktiven Ansichten Hass und Gewalt in der Region. Said Radib Zadeh sagte unter Bezug auf die Abschlusserklärung des letzten Außenministertreffens des Kooperationsrates des Persischen Golfes, dass es wie in früheren Sitzungen an einem realistischen Verständnis der Entwicklungen fehle und die Sturheit und der politische Druck des saudischen Regimes auf andere Länder des Rates unverändert sei. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hob hervor, dass einige Mitglieder des Kooperationsrates unter dem Druck des saudischen Regimes das gescheiterte Iranophobie-Projekt immer noch bevorzugten, und es stelle sich die Frage, welche Erfolge das in den letzten Jahrzehnten für die regionale Stabilität und Sicherheit gegeben habe, diesem falschen Trend zu folgen. Khatib Zadeh ergänzte, dass das saudische Regime Hass und Gewalt in der Region fördere und bei den Treffen des Kooperationsrates des Persischen Golfes die Mitglieder dieser Organisation als Geisel nehme, um seine destruktiven Ansichten zu verbreiten. Er hob außerdem hervor, dass einige Mitgliedsländer des Kooperationsrates des Persischen Golfes für ihr Vorgehen, wie den Einkauf riesiger Mengen an Waffen und militärischen Ausrüstungen, die Aufnahme ausländischer Stützpunkte, das Öffnen der Tür zum zionistischen Regime und den Verrat der palästinensischen Sache zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Abschließend bekräftigte er, dass die drei Inseln, Klein- und Groß-Tumb und Abu Musa, ein wesentlicher Teil der iranischen Souveränität und territorialen Integrität seien, und er forderte die Länder des Kooperationsrates des Persischen Golfes auf, die Realitäten der Region anzuerkennen und anstatt veralteter, fruchtloser Behauptungen in Richtung Dialog und Zusammenarbeit voranzugehen. Hisbollah-Chef warnt, bestimmte Gruppen versuchen im Libanon einen Bürgerkrieg auszulösen. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Widerstandsbewegung warnte vor Versuchen bestimmter Gruppen aus wirtschaftlichen, ethnischen und religiösen Gründen, einen Bürgerkrieg in dem finanziell angeschlagenen Land auszulösen und betonte, dass die Bewegung niemandem erlauben werde, solch eine teuflische Verschwörung zu verwirklichen. Diejenigen, die angesichts des Widerstands des Landes frustriert sind, könnten auf die Möglichkeit zurückgreifen, einen solchen internen Konflikt zu entfachen, sagte Seyed Hassan Nasrullah in einer Fernsehansprache, die am Donnerstagabend aus der libanesischen Hauptstadt Beirut ausgestrahlt wurde. Ich habe Informationen erhalten, wonach externe und einige interne Kräfte gibt, die in Richtung Bürgerkrieg hasten. Sie suchen nach dem Treibstoff, die dem Feuer hinzugefügt werden kann, sagte er. Nasrullahs Äußerungen kamen zu einer Zeit, in der die großen Städte des Landes erneut Zeuge von Protesten gegen die wirtschaftliche Lage des Landes sind, die aus allen Nähten auseinanderfällt. Er widmete daher den Höhepunkt seiner Ansprache den heimischen Leuten. Nasrullah wies kategorisch zurück, dass seine Bewegung die Absicht hatte, die bereits explosive Situation zu verschärfen. Nasrullah wies auf den Druck, den die Vereinigten Staaten auf den Libanon ausübten, als Hauptfaktor für die Krise des Landes hin. Die Vereinigten Staaten wollen, dass der Libanon in die Achse USA-Israel versetzt wird, so wie es regionale Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain getan haben, indem sie ihre Beziehungen zum israelischen Regime durch Washingtons Begünstigung normalisiert haben, erklärte er. Das Chaos im Libanon zielt darauf ab, den Libanon in einen Bürgerkrieg zu treiben, und dies ist eine rote Linie, fügte er hinzu. Brief von Ansarullah-Führer führte zum Rückzug der VAE aus saudisch geführter Koalition. Ein Mitglied der jemenitischen Ansarullah-Bewegung berichtete über einen Brief des Führers der Bewegung Abdul Malik al-Houthi an die Vereinigten Arabischen Emirate VAE. Es heißt, der Brief habe Jemens Angriffe auf die VAE gestoppt. Muhammad Ali al-Houthi, ein Mitglied des obersten politischen Rates der Ansarullah-Bewegung, schrieb auf seiner Twitter-Seite über den Grund für die Einstellung der jemenitischen Angriffe auf die VAE: In einem Brief an die VAE riet Seyed Abdul Malik al-Houthi den Emiraten, ihre Angriffe auf den Jemen zu beenden, woraufhin die VAE offiziell ihren Rückzug aus der von Saudi-Arabien geführten arabischen Koalition ankündigten. Er fügte hinzu, dass der Jemen daraufhin auch die Vergeltungsangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate eingestellt habe. Das Mitglied des obersten politischen Rates im Jemen betonte, dass wenn Saudi-Arabien ebenso wie die VAE aufhören werde, den Jemen anzugreifen, werde man die Vergeltungsschläge auf Saudi-Arabien ebenfalls einstellen. Am 26. März dieses Jahres geht der Krieg der saudi-arabisch geführten Angreiferkoalition ins siebte Jahr. Dieser Krieg hat bisher tausende Tote, zehntausende Verwundete und etwa 4 Millionen Flüchtlinge und die derzeit größte humanitäre Krise in der Welt verursacht. Syriens Ölminister. USA plündern Syriens Ölressourcen wie Piraten und kontrollieren 90% der Rohölreserven. Syriens Ölminister gab bekannt, die Vereinigten Staaten und ihre alliierten Takfiri-Terroristengruppen plündern Ölressourcen in dem vom Krieg betroffenen arabischen Land und enthüllte, dass Washington 90% der Rohölreserven im ölreichen Nordosten Syriens kontrolliert. Die Amerikaner und ihre Verbündeten zielen wie Piraten auf den syrischen Ölreichtum und seine Tacker, sagte der syrische Minister für Erdöl und Bodenschätze, Bassam Tome, am Donnerstagabend gegenüber dem staatlichen und arabischsprachigen Fernsehnachrichtensender Al-Ikhbariya Syria. Er stellte fest, dass die Kosten für direkte und indirekte Schäden am syrischen Ölsektor mehr als 92 Milliarden US-Dollar betragen. Was während des gesamten Syrienkrieges passiert ist, ist in keinem Land passiert, sagte Tome. Es habe Syrien daran gehindert, seine Ressourcen zu erschließen und gleichzeitig verhindert, dass Grundstoffe das Land erreichen. Der syrische Ölminister zitierte auch einen kürzlich vom Wall Street Journal veröffentlichten Bericht, wonach Israel mindestens ein Dutzend Schiffe zum Ziel genommen hat, die nach Syrien fahren und hauptsächlich iranisches Öl befördern. In dem am 11. März veröffentlichten Bericht heißt es, dass das israelische Regime seit Ende 2019 Seewaffen einschließlich Wasserminen einsetzt, um Schiffe zu treffen, die entweder iranisch sind oder iranische Fracht beförderten, während sie im Roten Meer und in anderen Gebieten der Region in Richtung Syrien navigierten. Der Ölsektor wurde hauptsächlich zum Ziel genommen, weil er die Hauptteilnahmequelle für die syrische Wirtschaft darstellt. Das US-Militär hat Streitkräfte und Ausrüstung im Nordosten Syriens stationiert. Das Pentagon behauptet, dass der Einsatz der US-Truppen darauf abziele, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände der IS-Terroristen fallen. Damaskus sagt jedoch, dass der US-Truppeneinsatz der Plünderung syrischen Öls dient. Putins Reaktion auf Bidens Beleidigungen. Auf die Beleidigungen und Anschuldigungen seines amerikanischen Amtskollegen sagte der russische Präsident, dass man nicht von sich auf andere schließen sollte. Menschen neigen dazu, andere so zu beschreiben, wie sie selbst sind, sagte der russische Präsident Wladimir Putin laut Interfax am Donnerstag als Antwort auf die Beleidigungen seines US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden. Die USA denken, wir sind wie sie, aber wir haben unterschiedliche Gene, fügte Putin hinzu. Dementsprechend sei Moskau bereit, mit Washington zusammenzuarbeiten, aber auf eine Weise, die uns beiden zugutekommt und die Interessen Russlands berücksichtigt, sagte er weiter. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag zu diesem Thema, dies sind sehr schlechte Bemerkungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und den USA ist kein Thema, auf das Moskau antworten muss, und die Vereinigten Staaten sind dafür verantwortlich, fügte Peskow hinzu. Der Kremlsprecher beschrieb Bidens jüngste Äußerungen in dem Interview mit ABC News als einen Wendepunkt im Lauf der Ereignisse. In einem ausführlichen Interview mit ABC News am Dienstag nannte Biden Putin einen Mörder und behauptete, dieser werde den Preis für die Einmischung in die US-Wahlen zahlen. Demonstranten im Yangon werden von der Polizei unter Beschuss genommen, während das Militär in Myanmar den Griff verschärft. Demonstranten gegen Myanmars Militärputsch werden von der Polizei in Yangons Gemeinde Hiang unter Beschuss genommen. Ein Video von Reuters zeigt, wie Flaschen, von denen einige angezündet wurden, von einer Gruppe von Demonstranten über eine provisorische Barriere in der Insane Street geworfen werden, während Schüsse zu hören sind und Rauch aufsteigt. Sicherheitskräfte stecken die Barrikaden der Demonstranten in Brand und nahmen 20 Personen fest, berichteten das Nachrichtenportal Irrawaddy und Myanmar Now. Die Behörden haben die Internetdienste eingeschränkt. Der Zugang zu WLAN in öffentlichen Bereichen ist bis Donnerstag weitgehend gesperrt. Einwohner einiger Städte, einschließlich Dawei im Süden, berichteten, dass sie überhaupt kein Internet hatten. Reuters konnte den Bericht nicht überprüfen, aber die staatlichen Medien waren nicht betroffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 17 Grad und Bandar Abbas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Im Tauziehen um Frieden und Einfluss in Afghanistan deuten sich Fortschritte an. Am Donnerstag, 18. März, versammeln sich in Moskau Vertreter der Nachbarländer China, USA, Pakistan und als Ehrengast und Gastgeber der US-Taliban Verhandlungen in Doha, das Scheichtum Katar. Das komplizierte und vielschichtige Interessenfeld beleuchtet Buchautor und Afghanistan-Experte Christoph Hörstel in unserem Interview. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, das Ziel der Moskauer Konferenz ist, wie Medien berichten, die Doha-Gespräche wieder zu beleben. Man weiß, dass in Doha die Amerikaner mit den mit Taliban und Vertreter der Taliban und der afghanischen Regierung am Tisch gesessen haben. Aber hier kommt so ein Mischmasch zustande. Nun wollen die Russen oder die russische Konferenz will dran setzen und da weitermachen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Sie meinen jetzt die Konferenz in Moskau und die Doha-Verhandlungen und dass es überhaupt Verhandlungen gibt, internationaler Art. Ja, dieser Mischmasch ist eigentlich sehr typisch für die afghanische Situation, in der ganz viele verschiedene Stränge zusammenkommen. Sie können sich ja praktisch um das Thema Afghanistan nicht kümmern, ohne in wirklich unglaublich viele Details einzusteigen. Und wer dazu keine Lust hat, wird das Ganze auch nicht verstehen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der sehr wichtig ist beim Verständnis. Wer nicht kapiert hat, dass die Taliban die eigentliche, wirkliche Macht sind in Afghanistan und nicht etwa die NATO, auch nicht Russland, auch nicht China, der hat das Ganze auch nicht verstanden. Und Pakistan auch nicht. Das ist auch klar. Und diese Art Dinge sind tatsächlich, wie soll man sagen, vielschichtig. Und bisher war Doha einfach erfolgreich. Nach vielen Jahren, da hat ja auch Deutschland viel drauf hingearbeitet, dass das mit Doha klappt. Jahrelang haben sie versucht, sehr verdienstvoll die Amerikaner zu überzeugen. Und begonnen hat das eigentlich damit, dass ich dieses Buch geschrieben hatte, Sprengsatz Afghanistan, habe das mit dem, wie soll man sagen, militärischen Liaisonmann, also mit dem Liaison-Offizier im Kanzleramt besprochen. Ein sehr netter Oberst, ein guter Mann, der ist ganz ehrlich, meinte. War wirklich ein guter Mann oder ist ein guter Mann. Und dann hat die deutsche Seite tatsächlich, und da habe ich ja sehr konkret gesagt, dass es einen Stufenplan geben muss und nach werden dann also einzelne Gebiete Afghanistans geräumt. Und in den geräumten Gebieten sollen dann die Afghanen selber bestimmen, wen sie da an der Macht sehen wollen. Das war ja 2007, dass das rauskam, aber das war viel zu früh. Die NATO hatte noch ganz tolle Ambitionen, wie großartig sie da ihre Macht ausweiten könnte. Und sie war natürlich auch vollkommen skrupellos, muss man dazu sagen, weil ihr völlig egal war, dass sie Afghanistan praktisch in einen Dauerkrieg stürzen, den sie natürlich nicht gewinnen können. Was die Sowjetunion damals mit 130.000 Mann nicht geschafft hat, war auch klar, würde die NATO mit ebenfalls 130.000, denn das war auf dem Höhepunkt der Obama-Kriegführung in Afghanistan die Zahl, ja? 130.000 haben die Amerikaner nun auch noch mal probiert, geht auch nicht, und sind inzwischen vollkommen pleite und weltweit auf dem Rückzug. Und China kommt ganz einfach, ist aber direkter Nachbar Afghanistans und damit deutlich näher dran und hier auch vernünftigerweise am Verhandlungstisch in Moskau. Das ist eine ganz gute Geschichte. Aber grundsätzlich ist der Westen auf dem Abmarsch gewesen. Und worum es geht, ist natürlich auch sonnenklar. Eine Horrorvorstellung wäre eine tolle Doppelpipeline vom Iran quer durch Afghanistan nach China für Öl und Gas. Und das wollen die USA gerne so lang wie möglich rausziehen. Ich habe dafür im Grunde genommen gar kein Verständnis. Trump hat das mal auf den Punkt gebracht. Der hat ja diese Verhandlungen sehr mutig, wie soll man sagen, angefangen. Er hat gesagt, die Amerikaner sind nicht dazu da, einzelne Länder an ihrer Entwicklung zu hindern. Ja? Das hat allerdings auch Trump nicht gehindert, den Iran mit den schlimmsten Sanktionen, die es jemals gab, zu überziehen. Aber auch das weiß man, woran das wieder liegt, nämlich an der radikal-zionistischen Lobbymacht in den USA, ohne die ein Trump niemals Präsident geworden wäre. So kompliziert ist der ganze Krempel, der da ist. Und das meiste, Entschuldigung, dass ich das so offen sagen muss, ist schlicht gelogen auf der westlichen Seite. Und das ist bedauerlich, und es wäre schön, wenn man hier etwas tut, das ich bei den Russen freundlich wiederfinde, bei den Chinesen freundlich wiederfinde und auch in der Außenpolitik ihres Landes freundlich wiederfinde, nämlich, dass man sagt, wie wäre es denn, wenn die regionalen Kräfte sich zusammensetzen und lösen ihre regionalen Konflikte selbst. Das scheint mir hier der Schlüssel zu sein.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie. Bleiben Sie dran!
In diesem Beitrag sprechen wir über die Geschichte der Bewegung zur Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie. Seit im Iran Erdöl entdeckt wurde, bis zum Militärputsch von 1953 im Iran, war die englische Regierung Alleinherrscher über der iranischen Erdölindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten Meldungen über die Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie unter der Bevölkerung und einigen Parlamentsabgeordneten Irans die Runde. Die englische Regierung begann, um ihre Herrschaft über das Erdöl zu behalten, Verhandlungen mit den iranischen Amtsträgern und wollten einen Zusatzvertrag zur Verlängerung der imperialistischen Abmachungen von 1933 mit Teheran abschließen. Ein solcher Vertrag wurde 1949 gebilligt. Laut diesem Vertrag sollte die Herrschaft Englands über die iranischen Erdölressourcen um 33 Jahre verlängert werden. Die Unterzeichnung dieses Vertrages löste tiefe Unzufriedenheit unter den Iranern aus und einige Parlamentsabgeordnete protestierten. Der religiöse Führer der Bevölkerung, Ayatollah Khomeini, gab eine scharf formulierte Proklamation heraus, die sich gegen die englische Ölkompanie richtete. Er forderte die Annullierung dieses Vertrages und der Ölkonzessionen Englands. Das Schah-Regime und England zürnten. Ayatollah Khomeini wurde in den Libanon verbannt. Es kam ein neuer Premierminister in Iran an die Macht, der um die Sympathien des Volkes zu gewinnen, Ayatollah Khashoggi in den Iran zurückrief. Aber die Rückkehr Ayatollah Khashoggis stärkte die iranische Bevölkerung in ihrem Willen und sie demonstrierte in Teheran massiv gegen den imperialistischen Ölvertrag. Zu der Zeit wurde der Zusatzvertrag in der Ölkommission des iranischen Parlaments untersucht. Ayatollah Khashoggi verurteilte diesen in einer Botschaft an das Parlament, welche von Dr. Mossadegh vorgelesen wurde, den Vertrag. Während der Verhandlungen der Abgeordneten in der Parlamentskommission wurde auch die Nationalisierung der Erdölindustrie angesprochen. Gegen Ende der Verhandlungen in der Parlamentskommission gab diese das Ergebnis bekannt und erklärte, dass der Zusatzvertrag nicht für die Gewährung der Rechte der iranischen Nation ausreiche. Nach Erteilung dieser Absage versuchten der iranische Premierminister und sein Schatzminister unter Androhungen und Versprechungen, die Mitglieder der Ölkommission umzustimmen. Aber aufgrund der Aufforderungen Ayatollah Khashoggis und einer Gruppe von Patrioten demonstrierte die Bevölkerung vor dem Parlamentsgebäude. In einer Enderklärung wurde gefordert, dass dieser Vertrag von der Tagesordnung des Parlaments gestrichen wird. Schließlich legte die Ölkommission am 7. März 1950 dem Parlament den Entwurf für die Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie vor. Am letzten Tag des Jahres 1329, das heißt der 20. März 1950, wurde ein entsprechendes Gesetz vom Parlament verabschiedet. Im Frühjahr 1951 wurde Mohammad Mossadegh Premierminister. Unterstützt von Ayatollah Khashoggi behandelte er die Durchführung der Nationalisierung des Erdöls vorrangig. Die ausländischen Direktoren und Angestellten in der Erdölindustrie, die gegen dieses Gesetz waren, verließen den Iran. Der Sieg der iranischen Bürger über den imperialistischen Staat England fand weitgehenden Widerhall auf der Welt. Insbesondere die Länder der sogenannten Dritten Welt und die Befreiungsbewegungen in ihnen ließen sich von der Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie inspirieren. Jamal Abdel Nasser, der ägyptische Staatsführer, hat einmal gesagt, dass dieser Sieg der iranischen Nation ihn zur Nationalisierung des Suezkanals inspirierte.
Nach der Nationalisierung des Erdöls brachte die iranische Bevölkerung politische Forderungen zur Sprache. Dadurch versetzten sie das Schah-Regime und seine westlichen Unterstützer in Angst. Für die USA und England war das Schah-Regime der Gendarm ihrer Interessen in der Region. Unter dem Vorwand, der Kommunismus könnte sich im Iran ausbreiten, begingen diese beiden Imperien einen Militärputsch gegen die gesetzliche Regierung Mossadeghs und holten den Schah, der angesichts der Proteste der iranischen Bevölkerung das Land verlassen hatte, wieder an die Macht zurück. Nur 15 Monate nach dem Militärputsch von 1953 schloss das Schah-Regime einen Vertrag mit einem Konsortium, bestehend aus 4 großen westlichen Erdölunternehmen, ab. So herrschte erneut der Westen, insbesondere die USA, über die iranische Erdölindustrie. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution hat die iranische Erdölgesellschaft die Aufgabe gehabt, Erdöl- und Gaserzeugnisse für den Inlandskonsum zu verteilen und zu verkaufen. Außerdem hatte dieses Unternehmen für die Deckung, Wahrung und Verwaltung der Produktionsdienstleistungen zu sorgen, während die Industrieangelegenheiten vollständig in der Hand der Ausländer waren. Die festen Industrieanlagen gehörten zwar vor der Revolution der Nationalen Erdölgesellschaft Irans, aber die Mitgliedsfirmen des Ölkonsortiums hatten während der Vertragsdauer das Monopolnutzungsrecht. Es war abgemacht, dass trotz der Tätigkeit des westlichen Konsortiums die Nationalisierung des Erdöls umgesetzt wird. Aber die Regierung und die Nationale Erdölgesellschaft Irans hatten in der Praxis nur sehr geringe Befugnisse. Bis 1975 haben die Konsortiumsmitglieder ohne Beachtung der Forderung der iranischen Regierung selber über die Förderungsmenge und den Preis des iranischen Erdöls beschlossen. Ab 1975 entstanden jedoch entschiedene Änderungen hinsichtlich der Aufsicht und Mitbestimmung der Regierung bei dem Vorgehen des Konsortiums. Aber es ist eine Tatsache, dass bis zum Sieg der Islamischen Revolution das Eigentumsrecht der iranischen Nation an den Erdölressourcen nicht geltend gemacht wurde. Erdöl ist die wichtigste Industrie Irans und wirtschaftliche Ader des Landes gewesen. Als die Streiks der Bevölkerung zunahmen, wurde auch in der Erdölindustrie gestreikt. Der Siegesprozess der Revolution wurde dadurch beschleunigt. Kurz vor dem Sieg der Islamischen Revolution gelangten die Angelegenheiten der Erdölindustrie in die Hände der Iraner und die ausländischen Kräfte in dieser Industrie begannen erneut das Land zu verlassen. Sie glaubten, ohne sie würde die iranische Erdölindustrie zusammenbrechen. 1979 zitierte eine Teheraner Zeitung einen amerikanischen Erdölingenieur, der gesagt hatte: Die US-Ingenieure sagen den iranischen Angestellten, wir werden bald zurückkommen. Aber die iranischen Angestellten sagten, nein, diesmal wird es keine Rückkehr geben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Ghulam Ali mit dem Titel Boran, das heißt der Regen.
بیا و گوش کن این های و هوی باران است تمام کوچه پر از عطر و بوی باران است شکوفه های جوان روی شاخه های کهن نگاه عاشقشان رو به سوی باران است شکوفه های جوان روی شاخه های کهن نگاه عاشقشان رو به سوی باران است. مباد چشم ببندی بر این سخاوت سر، کنون که پنجره ات رو به روی باران است. نگاه کن که زمین با بهار می بالد و خاک غم زده در جست و جوی باران است. خوشا تبسم گلها، خوشا هوای بهار، خوشا ترنم باران، خوشا صدای بهار. بیا و گوش کن این های و هوی باران است. تمام کوچه پر از عطر و بوی باران است. شکوفه های جوان روی شاخه های کهن، نگاه عاشقشان رو به سوی باران است. شکوفه های جوان روی شاخه های کهن، نگاه عاشقشان رو به سوی باران است. مباد چشم ببندی بر این سخاوت سر، کنون که پنجره ات رو به روی باران است. نگاه کن که زمین با بهار می بالد و خاک غم زده در جست و جوی باران است. خوشا تبسم گلها، خوشا هوای بهار، خوشا ترنم باران، خوشا صدای بهار.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Ex-Gegner Assads über IS in Syrien. Weiterhin guten Empfang. Im ersten Teil haben Sie aus dem Munde vom Abu Bashir über den Beginn der Proteste in Syrien und die Eroberung einiger Städte seitens der Gegner Bashar Assads erfahren. Abu Bashir hatte über das Eintreffen der IS-Terroristen in Syrien berichtet, welche einige syrische Städte wie Halab, Aleppo an sich rissen. Zunächst war Abu Bashir, der zu den Regierungsoppositionellen gehörte, so erfreut, dass er mit seiner Familie von Damaskus nach Aleppo umsiedelte. Doch bald erlebte er dort die Gewaltsamkeit und die Diktatur der IS-Miliz. Diese überredeten seinen einzigen Sohn Bashir, ihr Mitglied zu werden. Bei einer Militäroperation der Terroristen wurde Bashir getötet. Abu Bashir erinnert sich, was sein Sohn über die Befehlshaber der IS-Bande berichtete und dass er gar keine Araber waren. Sein Sohn hatte gesagt, sie kamen aus Tschetschenien und aus Israel und haben uns militärisch ausgebildet. Abu Bashir fährt fort. Bashir war mein einziger Sohn und sein Verlust war für mich sehr schmerzlich. Ich dachte bei mir, was ist das bloß für ein Unheil, welches über die Menschen in Syrien hereingebrochen ist? Warum passiert uns das jetzt? Wir hatten es doch gut, wir hatten Sicherheit. Warum haben wir all das zerstört? Warum sind wir auf die Gegner von Bashar Assad hereingefallen? Bashar Assad ist doch kein Vergleich zu diesem ISIS. Die Syrer hatten sich zum Aufstand erhoben, um sich vom Regime Bashar Assad zu befreien, aber nun waren sie in die Hände eines Regimes wie die der IS gefallen, das viel brutaler und dümmer war. Ich bereute alles sehr. Wegen diesem Irrtum hatte ich sogar meinen Sohn verloren. Ich wollte nach Damaskus zurück, aber sie ließen mich nicht gehen. Nicht nur Abu Bashir bereute die Vergangenheit. Den anderen Bewohnern in den von der IS-Bande besetzten Städten ging es genauso. Abu Bashir darüber. Das Leben in den Städten, die von dem ISIS beherrscht wurden, verschlimmerte sich von Tag zu Tag und die Unzufriedenheit unter den Bewohnern wuchs. Die Sunniten, die vorher einmal gedacht hatten, dass der IS ihnen nichts anhaben werde und nur die Schiiten und die Unterstützer der Regierung von Bashar Assad bestraft, bereuten dies heftig. Aber das half ihnen nichts mehr. Wir waren der brutalen und hirnlosen Herrschaft des IS unterworfen. Der ISIS hatte den Islam verdreht. Wir Menschen in Syrien waren in die Hände von Leuten gefallen, die unter dem Deckmantel Islam Dinge taten, die gegen den Islam verstoßen, und uns blieb nichts anderes übrig, als es zu ertragen. Sie haben ihre Gegner brutal unterdrückt und hingerichtet. Die Lage in den Städten Ar-Raqqa und Halab Aleppo war schlimm. Die IS-Kräfte wahrten den Islam noch nicht einmal zum äußeren Schein. Ihre Befehlshaber verrichteten nicht das Pflichtgebet und sagten, der Dschihad sei wichtiger als das Gebet. Das IS-Regime war reine Gewalt und nichts anderes. Sie haben auf dem Stadtplatz ein Mädchen geköpft. Ich habe die Leute, die dort versammelt waren, gefragt, was dieses Mädchen denn verbrochen hat. Da haben sie gesagt, sie war im Internet, im Facebook aktiv. Und das ist in Augen des ISIS verboten und sündig. Während Abu Bashir noch um seinen Sohn trauerte, bekam er erneut den Vandalismus und das Übel der IS-Terroristen zu spüren. Diesmal war seine jüngste Tochter an der Reihe. Abu Bashir schildert wie folgt, was geschah. Eines Tages war ich gerade im Geschäft von Abu Yaqub, dem einzigen Freund, den ich in Aleppo hatte, als meine Frau mich auf dem Handy anrief. Aufgeregt und mit weinender Stimme rief sie, »Abu Bashir, wo bist du denn? Komm schnell nach Hause!« Verstört fragte ich meine Frau mehrmals, was denn los sei, aber sie gab mir keine Antwort und brach das Gespräch ab. Ich lief schnell nach Hause, voller Sorge und Unruhe. Als ich zu Hause ankam, traf ich meine Frau Ashia und meine Töchter in Tränen aufgelöst an. Mir drohte das Herz zu stocken und ich sagte, Ashia, was ist passiert? Da klagte meine Frau, sie haben Laila mitgenommen, der IS, IS. Mir wurde schwach in den Beinen. Lala war meine jüngste Tochter. Sie war keine 15 Jahre alt. Ich fragte aufgeregt, »Was? Sag, wo haben Sie sie hingebracht? Warum haben Sie sie mitgenommen?« Da erzählte Aisha, meine älteste Tochter, Heute Morgen war ich mit Mutter und Leila auf dem Bazar, um Stoff zu kaufen. Dort sahen wir eine Gruppe der IS-Leute. Plötzlich kam einer aus dieser Gruppe, ein Befehlshaber, legte seine Hand auf den Kopf von Leila und sagte, »Das ist meine Braut. Ich habe die Heiratsformel gesprochen.« Wir sagten, dies ist die Tochter von Abu Bashir und sie hat nicht geheiratet. Sie ist erst 15 Jahre alt. Da schlug einer der IS-Soldaten auf uns ein und sagte, jedem Mädchen, das uns gefällt, legen wir die Hand auf den Kopf und sie wird unsere Frau. Lala bekam eine solche Angst, dass sie zusammenbrach. So sehr wir auch um Hilfe gerufen haben und so viele Leute uns auch umbringten, es nützte nichts. Sie haben Lala weggeschleppt und ihr Befehlshaber hat gesagt, bestellt ihrem Vater. Wenn er möchte, dass sie auf dem Stadtplatz enthauptet wird, dann soll er protestieren. Meine Frau war zusammengeklappt und ich hockte wie jemand, dem ein großes Unglück passiert war, auf dem Boden. Die Welt stürzte über mir ein. Wohin hatten sie meine zarte Leila verschleppt? Ich liebte sie sehr. Sie war ein schönes, gutherziges und liebenswertes Mädchen. Abu Bashir war in großer Sorge und beunruhigt. Ich ging wieder zu Abu Yaqub und bat ihn, er solle mir jemanden von den IS-Leuten vorstellen, dem man vertrauen kann. So erzählt Abu Bashir und fährt fort, er nannte mir einen jungen Mann, der aus Aleppo kam und mit der ISIS in Verbindung stand. Abu Yaqub sagte, vielleicht kann er dich zu deiner Tochter bringen. In dem Moment war dies mein größter Wunsch, sagt Abu Bashir und erzählt weiter. Ich ging zu Abu Yaqub, um den jungen Mann zu treffen. Da saß er vor mir. Er hatte einen langen Bart und sah genauso aus wie die anderen IS-Leute. Ich stellte mich vor und äußerte meinen Wunsch. Der junge Mann schaute lächelnd zu Abu Yaqub herüber und sagte, das kostet einiges. Er will die Adresse von Abu Nasr. Die ist doch geheim. Abu Bashir und sein Freund redeten lange auf den Mann an, bis er bereit war, für 2500 Dollar die Adresse des schwarmlosen Befehlshabers zu verraten. Aber der junge Mann aus Aleppo warnte sie, dort ist das Wohngebiet der IS-Befehlshaber. Es wird scharf bewacht und es ist schwierig, dorthin zu kommen. Es kann dir passieren, dass du getötet wirst. Sei sehr vorsichtig. Abu Bashir berichtet, ich sagte, was soll ich denn tun? Mein liebstes Kind ist dort. Welche Gefahr mir auch immer droht, ich muss dorthin. Ich bat den jungen Mann, mir zu helfen. Im Gegensatz zu vielen IS-Leuten war er ein wenig menschlicher. Er sagte zu mir, geh nicht sofort hin. Lass erst mich gehen, damit ich etwas über Leila erfahre und dir eine Nachricht bringe. Dann werde ich dir sagen, was du tun sollst. Es steht eine große Militäroperation bevor und es ist ein Appell an alle Kräfte erfolgt. Mit Sicherheit wird auch Abu Nasr an dieser Operation teilnehmen. Das ist die beste Gelegenheit, damit ich Leila treffe und dir eine Nachricht von ihr bringe. Abu Bashir und seine Frau warteten aufgeregt und besorgt darauf, dass dieser IS-Mann ihnen eine Nachricht über ihre geliebte Tochter überbringt. Da wussten sie noch nicht, dass dieser junge Mann im Krieg umkommen würde. Abu Bashir machte sich große Vorwürfe. Ihm gingen die schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit durch den Kopf. Er sagt, ich musste an die guten, glücklichen Zeiten denken, die wir in Damaskus verbracht hatten, zusammen mit der Familie. Wir waren umeinander versammelt, waren in Sicherheit, hatten ein gutes, schönes Leben. Aber das haben wir nicht zu schätzen gewusst. Wir waren einer Täuschung zum Opfer gefallen und hatten uns den Gegnern von Bashar Assad auf den Straßen angeschlossen. Wir hatten eine Dummheit begangen und gedacht, Bashar Assad sei ein Diktator und wenn er gehe, dann würde Syrien ein Paradies werden. Nun mussten wir für die eigene Dummheit büßen. Der gnadenlose ISIS herrschte über uns. Im dritten Teil dieser Sendung, liebe Hörerfreunde, wird Abu Bashir erneut zu Wort kommen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.